Domradio weltweit. Der Staatschef von Uganda heißt Yoweri Museveni und er regiert das Land seit 1987. Und er war einer der ersten afrikanischen Staatsoberhäupter, der das Problem AIDS offen angesprochen hat. Weil keine Therapie und kaum Geld zur Verfügung stand, hielt er die Männer seines Landes zur Treue an. Die Bekämpfung von AIDS ist eines der Millenniumsziele für 2015. Es geht um Aufklärung, aber auch darum, möglichst vielen Menschen die Einnahme der lebenserhaltenden Medikamente zu ermöglichen. Nach wie vor bei mir ist der Afrika-Experte von Kolping International, Volker Greulich. Willkommen nochmal, Herr Greulich. Bleiben wir mal beim Beispiel Uganda. Was hat sich aus Ihrer Sicht seit der Millenniumsdeklaration getan in diesem ostafrikanischen Land bei der Bekämpfung von HIV bzw. von AIDS?
Also es hat sich in Uganda eine große Menge getan. Aber das hat, glaube ich, jetzt weniger mit der Millennium Development Deklaration zu tun, sondern das hat viel damit zu tun, dass die ugandische Regierung, das muss man wirklich ihr zugutehalten, relativ früh, also schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das Problem in der Schärfe erkannt hat und Maßnahmen getroffen hat. Und das Allerwichtigste, was die ugandische Regierung von Anfang an gemacht hat, war, es wurde offen über die Ursachen von AIDS, also vor allen Dingen über Sexualverhalten und Sexualität gesprochen. Das ist traditionell in den afrikanischen Ländern ein Tabu und ich glaube, man kann hier gar nicht sich ausmalen, was für eine Bedeutung es gehabt hat, dass der Präsident sich hinstellt vors Radio und vors Fernsehen und über Sexualität spricht. Das hat eben diese Tabus gebrochen und hat sehr dazu beigetragen, dass auch über Ursachen, die eben da vor allem im Sexualverhalten liegen, gesprochen werden konnte und dass durch Aufklärung eine Menge erreicht wurde. Auf dem Höhepunkt der Pandemie, also ich benutze jetzt Angaben des ugandischen Gesundheitsministeriums, waren glaube ich 16% der Gesamtbevölkerung HIV-positiv. In den letzten Jahren ist die Zahl auf etwa 6% gefallen. Gut, man muss bei Statistiken immer ein bisschen vorsichtig sein, aber die Tendenz ist relativ eindeutig. Das heißt natürlich praktisch, dass sehr viele Leute gestorben sind. Das heißt aber auch, dass weniger neu erkrankt sind, als man das vielleicht Mitte der 90er Jahre hätte befürchten können.
Das, was Sie gerade angesprochen haben, was der Präsident getan hat, ist aufklären. Also wir sprechen über Sexualität. Ja. Das Zweite, was ja wichtig ist, ist, dass diejenigen, die sich infiziert haben, an entsprechende Medikamente kommen.
Also da haben wir natürlich ein ganz massives Armutsproblem. Also erstens kosten die Medikamente Geld, aber das größte Problem in afrikanischen Ländern ist einfach das Fehlen von der Gesundheitsinfrastruktur. Das heißt schlicht und ergreifend die Krankenhäuser oder Kliniken, wo die Kranken hingehen könnten und die Medikamente kriegen, das Fachpersonal, was jetzt die Dosierung vornehmen könnte. Ich war mal auf einer Veranstaltung dieses Global Funds für die Bekämpfung von AIDS und anderen Infektionskrankheiten und da wurde gesagt, wir könnten eigentlich mehr Geld in Afrika unterbringen, aber das Problem ist die Absorption, das heißt die Fähigkeit der Institutionen, der Gesundheitssysteme, das auch umzusetzen. Da haben sie natürlich in vielen afrikanischen Ländern immer noch ein Problem und deshalb ist die Versorgung durch diese Multimedikamententherapie da schwieriger, als das jetzt in einem relativ entwickelten oder in einem entwickelten Land wie der Bundesrepublik ist.
Wir haben gerade aus dem Beitrag ein Beispiel gehört, wie AIDS-Waisen in Uganda von Kolping Hilfe bekommen. Das Problem ist ja eine ganze quasi fehlende Generation, die an AIDS verstorben ist, nämlich der Elterngeneration dieser Kinder, von der wir gehört haben. Das hat auch volkswirtschaftliche Folgen.
Ja, natürlich. Wobei fehlende Generationen, es gibt natürlich auch genügend aus der Generation, die noch da sind. Aber das Erste, was man sehr stark merkt, ist das Reißen des sozialen Netzes. Als ich Anfang der 90er Jahre in Tansania war, was mich beeindruckt war, ist, dass man auf dem Land praktisch keine Waisen gesehen hat. Es gab zwar Kinder, deren Eltern verstorben sind, aber es war immer Onkel, Tante da, die Kinder aufgenommen haben. Traditionell ist die afrikanische Großfamilie das soziale Netz. Und wenn eben ein Teil der Familie in Not gerät, ist der Rest der Familie dafür da, das aufzufangen. Es gibt eben viele Familien, wo so viele in dieser Generation, so viele von den Onkels und Tanten gestorben sind, dass keiner mehr da war. Dass am Ende die Großmutter, ich habe Fälle erlebt in Uganda, wo die 86-jährige Großmutter oder Urgroßmutter wieder anfing, ihre Enkel und Urenkel zu erziehen. Und zeitweilig hat es natürlich auch zu Problemen geführt, bei Stellen im formellen Sektor, in der Wirtschaft und so weiter. Wobei das Problem, glaube ich, im südlichen Afrika im Augenblick größer als im östlichen Afrika, wo nach den katastrophalen Infektionsraten in den 90er Jahren eine gewisse Brüggen jetzt angetreten ist.
Sprechen wir mal über die Arbeitsweise von Kolping International in diesem Fall. Sie bieten oder arbeiten mit Projektpartnern vor Ort zusammen, wenn sie da den Familien jeweils helfen. Und diese Projektpartner entwickeln auch selbstständig eigene Strategien und sagen ihnen auch, wie sie glauben, wie effektiv geholfen werden kann. Ja. Wofür ist diese Rückkopplung wichtig?
Die wissen viel besser, was für Probleme sie haben, als wir das wissen. Also das, was seit den 80er Jahren in der Branche, in der Entwicklungsbranche unter dem Thema Partizipation diskutiert wird, ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, weil wir können nicht hingehen und denen sagen, das sind eure Probleme und das müsst ihr machen, um die zu lösen. Man muss das lokale Wissen um die Verhältnisse, um die Ursachen, um die Probleme muss man einbeziehen. Und sehr häufig kommen die vernünftigsten Vorschläge über das, was funktioniert und was auch nicht funktioniert, wirklich von den Leuten selber. Ich meine, es gibt sicherlich zahllose Beispiele von Projekten, die also mit bester Absicht angefangen haben, aber am Ende nicht funktioniert haben, weil viele Erkenntnisse über zum Beispiel Methoden der Landbearbeitung, des Landbesitzes, Bewässerung und also so viele Dinge, weil die einfach den Entwicklungshelfern nicht bekannt waren.
Beim Thema AIDS hat die Regierung, wir haben es eben schon angesprochen, in Uganda zum Beispiel selbst auch Maßnahmen ergriffen und hat eine eigene Haltung dazu. Wie eng ist die Zusammenarbeit für Sie als Hilfsorganisation mit den jeweiligen staatlichen Behörden vor Ort?
Also grundsätzlich ist so, wir sind eine Nichtregierungsorganisation und das heißt, wir machen zunächst mal unsere eigenen Sachen. Auf der anderen Seite bemühen wir uns natürlich schon, vor allen Dingen da, wo wir Partner haben, auf Regierungsseite, die selber auch an Entwicklung interessiert sind, vernünftig zusammenzuarbeiten. Erstmal das Einfachste. Das Einfachste ist, man muss sich natürlich an lokale Gesetze halten. Das Zweite ist, dass, genau wie in Deutschland auch, in vielen Bereichen wie zum Beispiel Gesundheitswesen, natürlich der Staat eine wichtige Rolle spielt und man da auch ans NRO nicht einfach auftreten kann, sondern Zusammenarbeit mit den entsprechenden staatlichen Einrichtungen und Institutionen suchen muss.
Mit Blick auf den Zieleinlauf 2015, was die Millenniumsziele angeht, es gab viel Kritik, auch von Kolping-Vertretern, dass die Ziele an den Menschen vorbei formuliert wurden von den Industrienationen. Wenn Sie jetzt die vergangenen Jahre, das sind ja jetzt schon einige, Revue passieren lassen, finden Sie, war diese Kritik berechtigt?
Ja, ich habe auch so ein bisschen meine Probleme mit den Zielen oder der Umsetzung. Das hatten wir ja eben auch schon mal angesprochen. Aber da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Also ich denke, dass die Zielsetzung als solche, also ich denke, das war schon eine wichtige Sache. Erstmal, dass Armut und eben die Folgen von Armut als eine Weltaufgabe gesehen wurden, war eine wichtige Sache. Und das Zweite war, dass eben auch ganz konkrete Indikatoren gesetzt wurden. Das wird ja häufig vergessen. Es gibt ja zu jedem der MDGs, gibt es ja zahlenmäßige Angaben, was man erreichen möchte. Und dadurch gibt es dann auch die Möglichkeit zu überprüfen, ob man es erreicht hat. Gut, es war eine Konferenz der Vereinten Nationen und dann haben Staatsoberhäupter darüber entschieden. Man kann sagen, das war jetzt vielleicht nicht so furchtbar partizipativ. Man muss aber sagen, dass also gerade in der Folge bei der Umsetzung und bei der Verwirklichung von Programmen auch von der internationalen Gemeinschaft versucht wurde, partizipative Prozesse, das heißt Prozesse, wo man auch die Bevölkerung vor Ort einbezieht, sicherzustellen. Es gab im Wesentlichen zwei Geschichten. Das eine war, dass die Weltbank die Länder dabei unterstützt hat, selber Programme zur Armutsbekämpfung aufzustellen, wo es einfach darum ging, erstmal zu gucken, wo ist in dem jeweiligen Land das Problem und was kann man dagegen machen. Und da hat die Weltbank die Partner auch ermutigt und unterstützt, auch die Betroffenen selber zu fragen. Das heißt, in die Bezirke zu gehen, in die Distrikte zu gehen, mit lokalen Organisationen zu sprechen. Das ist nicht in jedem Land gleich gut passiert, aber die gute Absicht war da. Das zweite ist, dass in einem Prozess über so ein bisschen im Schatten der MDGs steht. Das ist dieser Prozess, der mit der Deklaration von Paris zur Wirksamkeit von Hilfe angefangen hat und seitdem weitergeführt wird, wo es darum geht, eben sicherzustellen, dass auch die Hilfe wirksam auf diese Ziele ausgerichtet ist und diese erreicht. Auch da spielt jetzt die Partizipation, die Teilhabe der Betroffenen eine große Rolle und ist ein wichtiges Kriterium dafür, für die Qualität von Hilfe. Also von daher sehe ich da jetzt weniger das Problem. Das größere Problem, was ich mit den MDGs habe, ist, dass man zwar die Ziele gesetzt hat, dass man aber nie wirklich weltweit darüber nachgedacht hat, wie können wir die erreichen. Es hat jetzt also nie einen Marshallplan gegeben, in dessen Rahmen jetzt also in großem Umfang Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Man hat aber auch nie darüber gesprochen, ob man nicht auch mal das Weltwirtschaftssystem umbauen müsste, um eben Voraussetzungen zu schaffen, dass sich arme Länder besser entwickeln können. Ich denke mal, man darf nicht unterschätzen, was die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 oder was steigende Rohstoffpreise auch ganz konkret anrichten können. Also es geht nicht nur um Entwicklungshilfe, es geht einfach um die gesamte Weltwirtschaftsordnung im Rahmen derer diese Länder vorwärts kommen müssen.
Volker Greulich, Afrika-Referent bei Kolping International. Vielen Dank bis hierhin. Mit Ihnen zusammen nehmen wir uns gleich nochmal die Entwicklungsstrategien und die Millenniumsziele für 2015 vor. Sie hören Domradio weltweit. Was vom Versprechen übrig blieb, Endspurt bei den Millenniumszielen. Das ist unser Thema heute.